ARD.
Noga ist 18 Jahre alt, lebt in Berlin und kommt aus einer religiösen jüdischen Familie. Die Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas seit dem 7. Oktober letzten Jahres spürt sie auch hier in Berlin, auch in ihrer Schule. Das hier ist Tip Doku, ich bin Johannes Nichelmann. Als an Nogas Schule eine Schweigeminute zu Gedenken der Geiseln in Gaza gehalten werden sollte, da bildete sich ein Riesenmob, dem es gelungen ist, diese kleine Gedenkzeremonie zu verhindern. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wie Noga gegen den Judenhass an ihrer Schule kämpft, wie ein Lehrer an einer anderen Schule versucht, dem entgegenzutreten, das erzählt euch jetzt Carsten Dippel.
Ich habe das erst mitgekriegt, nachdem mein Vater und mein Bruder aus der Synagoge wiederkamen und meinten, der Sicherheitsmann hätte gesagt, dass was ganz Schlimmes passiert ist in Israel. Dass er wohl gesagt hätte, ja, jetzt ist es irgendwie passiert. Und alle irgendwie sofort wussten, okay, irgendwas Krasses ist passiert.
Noga kommt aus einer religiösen jüdischen Familie. Wie jeden Freitag schaltet sie auch am Freitag, den 6. Oktober 2023, abends ihr Smartphone aus. Denn da beginnt der Schabbat. Es ist zugleich der Beginn von Simchat Torah, dem zweitägigen Fest der Torah-Freude. Noch ahnt sie nicht, dass die Welt Stunden später eine andere sein wird.
Sonntagabend haben wir dann die Handys angemacht und haben irgendwie alle auch ein bisschen panisch gehofft, dass es jetzt niemanden von uns getroffen hat und dass es allen in der Familie gut geht. Und wir wussten nicht, wie krass es ist und was wirklich passiert ist. Und ich glaube, hätten wir gewusst, wie schlimm es wirklich ist, hätten wir auch viel eher die Handys angeschalten. Dass es so krass war, das war ja ein Massaker. Das war kein Terroranschlag, das war ein Massaker. Ich glaube, damit haben wir alle nicht so richtig gerechnet. Und ich glaube, dadurch haben wir uns einfach sehr oft noch auf den Feiertag konzentriert. Und erst danach irgendwie sind wir so ein bisschen in die Realität zurückgekommen und haben gemerkt, schon das war so ein Boom, als irgendwie Samstagabend die Sonne untergegangen ist, der Feiertag geendet hat. Es ist echt wie so ein Car Crash gewesen, direkt in uns rein. Ja.
In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober drangen hunderte Terroristen der Hamas aus dem Gazastreifen nach Israel ein. In die Kibbuzim, die Dörfer, die nahen Städte. Eine Rave-Party wurde zum Schauplatz eines Massakers. Sie folterten und vergewaltigten, verschleppten Geiseln. Sie töteten gezielt und systematisch Kinder, Frauen, Männer jeden Alters, Babys. Sie mordeten so grausam und brutal, dass das Reservoir an Worten, dies zu beschreiben, nicht ausreicht. Die Schockwellen dieses Pogroms drangen erst allmählich ins Bewusstsein der Menschen, auch der jüdischen Menschen in Deutschland.
Es waren schon sehr, sehr harte Tage und wir haben irgendwie alle auch so ein bisschen, waren immer ganz still und ganz stumm irgendwie, weil das war so eine Bedrohung irgendwie auch. Und ich habe dann echt auch gemerkt, okay, die Bedrohung ist real und das ist nichts, was mehr so weit weg ist, wo man so sagen kann, ja. Also ich bin immer so auch mental erschöpft ins Bett gegangen, weil ich gedacht habe, wie kann ich hier schlafen gehen, wenn da sowas Schlimmes passiert ist? Weil das irgendwie, ich habe mich auch schuldig gefühlt, dass ich hier bin. Und ich war auch verängstigt, weil das heißt, dass unser Leben auch hier gefährdet ist.
Noch am selben Wochenende feiert ein Teil der muslimischen Bewohnerinnen und Bewohner in Berlin-Neukölln die Massaker in Israel. Ein arabischer Bäcker verteilt kostenlos Süßigkeiten auf den Straßen. Müllcontainer und Autos werden angezündet.
Auf der Straße brennen Barrikaden, im Haus daneben ein Balkon. Neukölln zu Gaza machen, hieß es in einigen Aufrufen zur unangemeldeten Demonstration für Palästina, gegen Israel, gegen Juden.
Bei Noga zu Hause in Berlin-Schöneberg. Sie gibt ihrem Vater, der nach seinem Militärdienst in Israel vor gut 20 Jahren nach Deutschland kam, noch ein paar Einkaufswünsche am Handy durch. Noga ist gerade 18 Jahre alt geworden. Sie macht in diesem Jahr ihr Abitur an der Friedensburg-Oberschule in Berlin-Charlottenburg. Eine Schule mit vielen Schülern aus spanischsprachigen Ländern und vielen muslimischen Schülern. Sie ist dort erst seit dem letzten Schuljahr. Zuvor ging sie in Kreuzberg zur Schule. Dort habe es niemanden groß interessiert, dass sie Jüdin sei. Jetzt sei das anders.
An meiner neuen Schule habe ich das tatsächlich erstmal keinem richtig erzählt, weil ich einfach ein viel größeres Publikum habe von Menschen mit ganz anderen Migrationshintergründen. Und ich würde sagen, da haben die Antisemitismus-Erfahrungen für mich schon stärker zugenommen, weil das Publikum so anders ist.
Die Welt ist seit dem 7. Oktober eine andere. Diesen Satz hört man von vielen jüdischen Menschen. Die Erschütterung über die unvorstellbare Grausamkeit der Hamas-Terroristen sitzt tief. Und auch die Erschütterung darüber, dass so viele Menschen seitdem schweigen. Manchmal auch die nächsten Freunde.
Shalom, ich bin Noga, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Schülerin und ich bin jüdisch.
Salam alaikum, ich bin Miriam, bin 17 Jahre alt, Schülerin und Muslima.
Nogas beste Freundin ist Miriam. Sie gehen durch dick und dünn. Miriam ist Palästinenserin. Für die Videopodcast-Reihe It's Kosher Habibi traten sie vor einem Jahr gemeinsam vor die Kamera. Doch der 7. Oktober hat auch in ihrer Freundschaft Spuren hinterlassen. Zunächst war da erst einmal Stille. Es dauerte ein paar Tage, bis sie sich gegenseitig fragten, wie es ihren Familien in Israel und im Libanon geht. Selbstverständlich ist eine Freundschaft zwischen einer Deutsch-Israelin und einer Palästinenserin nicht. Der 7. Oktober hat das nicht einfacher gemacht.
Also auf menschlicher Ebene so, als Freundinnen sind wir eigentlich schon noch gut, aber ich glaube, in der Dynamik hat sich schon was verändert auf jeden Fall, weil wir eben auch so ein bisschen diskutiert haben über die Situation, über den Nahostkonflikt, wie der entstanden ist, ob man von einem Genozid sprechen kann aktuell und ob man von einer Apartheid in Israel sprechen kann. Und da spalten sich einfach unsere Meinungen extrem. Es ist auch sehr schwierig zu sprechen, weil wir, glaube ich, auch beide so einen Space brauchen, um so ein bisschen trauern zu können. Und auch mit unserer, irgendwie ganz verarbeitet hat man das ja noch nicht. Es ist ja immer noch ein wichtiges Thema und wir können uns auf menschlicher Ebene gut noch begegnen, aber über dieses Thema, sobald wir anfangen darüber zu reden, wird es schon kritisch, weil wir eben uns gar nicht einig werden. Und deswegen haben wir das Thema auch lange Zeit vermieden und haben jetzt erst vor kurzem darüber gesprochen.
Nogas Freundin Miriam möchte sich im Moment nicht vor einem Mikrofon äußern. Ob ihre Freundschaft hält?
Ich hoffe, weil sie mir als Mensch sehr, sehr am Herzen liegt. Also ich schätze sie sehr, ich schätze die Freundschaft, die wir haben, sehr. Und deswegen hoffe ich, dass es die Freundschaft aushält. Bisher hat sie es getan. Und ich würde die Freundschaft nicht verlieren wollen, weil wir uns um einen Konflikt streiten, den wir nicht wirklich beeinflussen können.
Unmittelbar nach dem Terrorangriff war die Angst unter jüdischen Familien hierzulande so groß, dass sie ihre Kinder lieber zu Hause ließen. Seitdem vergeht kein Tag, an dem nicht von irgendeiner antisemitisch motivierten Tat berichtet wird. Hakenkreuzschmierereien an Hauswänden, Hassbotschaften im Netz, Beleidigungen und gewalttätige Angriffe. Lahav Shapira, ein israelisch-jüdischer Student der FU Berlin, wurde kürzlich nach einem Barbesuch in Berlin-Mitte auf offener Straße von einem arabischstämmigen Mitstudenten angegriffen und krankenhausreif geschlagen. Der Grund? Lahav hatte Plakate von israelischen Geiseln der Hamas auf dem Unicampus ausgehängt, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Israelische und jüdische Studierende haben mittlerweile Angst, an der Uni offen über ihre jüdische Identität zu sprechen. Und auch in den Schulen herrscht ein angespanntes Klima.
Alle jüdischen Familien machen sich Sorgen, immer. Aber seit dem 7. Oktober gibt es, glaube ich, keine jüdische Familie, die ihr Kind sorgenfrei in die Schule schickt.
Miki Hermer ist Bildungsreferentin bei der Berliner Amadeu-Antonio-Stiftung.
Es gibt viele jüdische Familien, die einen Wechsel aufs jüdische Gymnasium oder auf die jüdischen Einrichtungen erwägen, obwohl das vorher überhaupt gar nicht der Ideologie oder Gesinnung der Familie entsprach. Und das ist natürlich schon bedenklich.
An meiner Schule hat sich das für mich erst so richtig seit dem 7. Oktober bemerkbar gemacht, wo eine starke Veränderung zu sehen ist, weil viele Menschen einfach ihre politische Meinung zeigen wollen und zeigen müssen.
Ein beliebter Ort zum Austoben von Hassbotschaften sind die Schultoiletten. Dort werden Graffitis mit eindeutigen Botschaften hinterlassen.
Ich glaube, das ist einfach so eine ganz andere Realität, die wir jetzt haben seit dem 7. Oktober, weil Antisemitismus einfach wieder was völlig Normales geworden ist und es sollte es nicht sein. Und für viele ist es so was Alltägliches geworden, dass sie einfach Du Jude als Schimpfwort benutzen.
In den jüngeren Klassen sei es noch aggressiver, sagt Noga. In ihrer Schule sollte nach dem 7. Oktober eine Schweigeminute abgehalten werden.
Da gab es einen riesigen Mob, der dann irgendwie angefangen hat, eben laut rumzuschreien, damit man keine Schweigeminute für die Geiseln in Gaza halten kann. Und für mich war das irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, hä, was passiert denn jetzt? Wie kann man nicht eine Minute schweigen und Menschen gedenken, denen es gerade wirklich, wirklich schlimm geht? Das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, das ist wirklich heftig und menschenverachtend und antisemitisch.
Eigentlich ist Noga viel in den sozialen Medien unterwegs. Sie versteht sich als jüdische Aktivistin, versucht aufzuklären, ihre Perspektiven als Jüdin auf politische und gesellschaftliche Themen weiterzugeben. Seit dem 7. Oktober ist das Klima jedoch ein anderes.
Da haben mir Leute geschrieben, die ich gar nicht kannte, irgendwelche Accounts, die mir krasse Beleidigungen geschrieben haben, wo ich irgendwie, also du Drecksjüdin und so, ich weiß, wo du wohnst und ich werde dich umbringen und solche Sachen, die ja jetzt auch heute allen möglichen Leuten tatsächlich geschrieben werden, die pro-Israel zum Beispiel sind.
Noga hat daher ihre Accounts in den sozialen Medien auf privat gestellt, damit ihr nicht mal jeder ungefragt folgen kann. Ein Rückzug in den privaten Schutzraum, von dem in den letzten Monaten viele jüdische Menschen berichten.
Ich möchte im Internet nicht so einem Hass begegnen und ich möchte auch im realen Leben eigentlich nicht so einem Hass begegnen. Und da ist es irgendwie auch wichtig, dem dann so einen Riegel vorzuschieben.
Doch was kann man im Schulalltag dagegen tun? Häufig fehle Lehrkräften das nötige Wissen. Schulbücher seien veraltet und trügen noch immer viele antijüdische Stereotype in sich, sagt Miki Hermer.
Wir haben seit dem 7. Oktober eine Verdreifachung an Anfragen, was Unterstützungsgesuche seitens Schulen, aber auch anderer Einrichtungen und Institutionen angeht, was die Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu Antisemitismus oder im speziellen israelbezogenen Antisemitismus angeht.
Miki Hermer und ihr Team führen an Schulen Workshops zu Antisemitismus durch, bieten Aufklärungsarbeit und erstellen Bildungsmaterial. Vor 2 Jahren wurde das Projekt speziell auf israelbezogenen Antisemitismus fokussiert. Seit 2014 ist diese Form des Antisemitismus besonders stark aufgekeimt. Damals kam es nach einer erneuten militärischen Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel hierzulande zu anti-israelischen Protesten und Ausschreitungen.
Seitdem erleben wir eben immer wieder, wenn der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskaliert, eskaliert es auch hier auf den Straßen, in den Schulhöfen, in den Familien. Ich mache meine Arbeit jetzt etwa seit 8 Jahren und ich stelle fest, dass sich der Antisemitismus oder die Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden über den Umweg Israel am allereinfachsten entfaltet. Dort gibt es einen gesellschaftlichen Konsens. Antisemitismus ist ja nach wie vor verpönt. Man darf ja nicht antisemitisch sein. Aber wenn es um Israel geht, da kann man seine Abstriche machen und dort kann dann unverhohlen Juden gehasst werden.
Mittlerweile nimmt sich Noga vor, solche Dinge online anzuzeigen. Bei besonders krassen antisemitischen und israelfeindlichen Hassbotschaften füllt sie Formulare für die Polizei aus. Sie erlebt Anfeindungen aber auch im Alltag. Manchmal sind es subtile Bemerkungen von Freunden.
Mit meinen Freunden rede ich darüber, also dann sage ich so, hey, guck mal, das, was du gesagt hast, das war eigentlich total feindlich gegen die Juden zum Beispiel. Es war total feindlich gegen mich, ich habe mich verletzt gefühlt davon. Weil das ist auch immer so eine Sache, wenn man will seine eigenen Freunde nicht anzeigen für Sachen, die sie gesagt haben. Ich meine, das ist ja normal. Aber bei bestimmten Sachen im Netz, die ich dann auch belegen kann, wenn ich Screenshots mache oder sowas, zeige ich alles an.
Ob sie Angst habe? Eingeschüchtert wirkt Noga nicht. Doch eine unterschwellige Sorge schwingt mit.
Bei vielen Sachen habe ich mich schon gefragt, ist es jetzt real oder ist es einfach nur, weil die Person denkt, dass sie mich dadurch einschüchtern kann, weil ich vielleicht auch noch relativ jung bin, weil ich noch ziemlich naiv vielleicht auch bin. Und da habe ich mir manchmal schon die Frage gestellt, sollte ich mir Gedanken machen, bevor ich aus dem Haus gehe oder nicht? Da ist tatsächlich noch nie was passiert, aber es ist schon so, dass ich manchmal auch gedacht habe, okay, könnte gefährlich werden.
Um sich zu schützen, hat Noga inzwischen ihre Wohnadresse sperren lassen. Jetzt fühlt sie sich ein bisschen sicherer. Im Haus wissen alle, dass die Familie jüdisch ist.
Auf gar keinen Fall würde ich eine Kette draußen anziehen, die ein Davidstern hat. Ich würde mich nicht mehr so jüdisch zeigen wie vor dem 7. Oktober, wie ich es mich da getraut hätte.
Im Jugendzentrum der jüdischen Gemeinde. Es ist Sonntag. Das Haus ist voller Kinder. Noga hat über die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland eine Ausbildung zur Jugendleiterin und Jugendbetreuerin gemacht.
Es macht mir auch sehr viel Spaß und deswegen komme ich gerne und verbringe auch gerne meine Freizeit hier. Obwohl es natürlich viel Zeit beansprucht, aber es ist irgendwie auch sehr wertvolle Zeit. Und ich finde, durch diese Arbeit mit den Kindern kriegt man auch so viel wertvolle Momente zurück, weil die Kinder einen auch so total wertschätzen und gern haben. Und das gibt mir auch ganz viel Kraft immer für die restliche Woche.
Noga ist jede Woche für einige Stunden hier. Sie bereitet Programme vor, verbringt viel Zeit mit den Kindern.
Ja, guck mal, da mache ich mir das andere Auge vor. Welchen Stift willst du? Mir ist es ganz wichtig, dass die Kinder auch eine gewisse Bindung zum Beispiel zu uns haben und dass wir so eine feste Gruppe von Kindern haben, weil das ist was so Schönes, wenn man mit denen gemeinsam auch wachsen kann.
An Nogas Schule schwenken einige Schüler immer wieder auch die Palästina-Flagge. Manche tragen die Kufir, das Palästinensertuch, das nach dem 7. Oktober noch mehr wie ein Bekenntnis wirkt. Einmal hätten Schüler einer anderen Klasse auf einer Israel-Fahne herumgetrampelt.
Ich habe vor allem, glaube ich, Angst vor diesen Anfeindungen von Menschen, die ich nicht kenne, weil gerade in der Schule einfach viel Solidarität zu Palästina, zu den Menschen in Palästina bei mir gezeigt wird in der Schule, wo gesagt wird, ja, du hast ein Herz, dann schrei mit uns Free Palestine und solche Sachen. Also wo dann schon auch stark Emotionen angesprochen werden.
Nogas Mutter stammt ursprünglich aus einer Familie in Süddeutschland. Sie ist Lehrerin an einer Berliner Grundschule. Nach dem 7. Oktober gab es eine Vorgabe der Schulleitung, das Pogrom der Hamas im Unterricht der älteren Klassen zu thematisieren.
Das war auch irgendwie ganz gut, wobei ich auch dann in meiner Klasse gesagt habe, dass ich war da schon sehr bewegt und auch emotional und irgendwie mit all den Tränen nahe, und das haben die gemerkt. Also, aber da war ich halt ehrlich, ich habe gesagt, ich habe einfach viel Familie in Israel und bin da wirklich sehr geschockt.
Doch selbst in der Grundschule erlebt Nogas Mutter latenten Israel-Hass. Dinge, die vor dem 7. Oktober nicht vorstellbar waren.
Ich war neulich in der Mensa, ich bin da einmal in der Woche immer zur Aufsicht und da haben wir so eine ganz groß gestaltete Wand mit Spezialitäten aus aller Welt. Da ist so eine Weltkarte und dann so Teller mit den verschiedenen Gerichten und auch Flaggen dazu. Und da ist seit Jahren eben Shakshuka für Israel. Und außenrum, es gibt auch was aus Syrien, Gericht aus dem Libanon, also relativ viel auch aus der Region. Und die Israel-Fahne wird jetzt immer entfernt. Also wir wissen nicht, wer das macht, aber irgendwer von den Schülern muss es ja machen. Ich hatte mich noch gefreut, letzte Woche habe gedacht, ach, hier ist ja irgendwie ein bisschen heile Welt, das hängt hier alles so nebeneinander und irgendwie scheint es hier friedlich zu sein. Und sie haben mittlerweile im Hort ganz viele Israel-Flaggen schon auf Vorrat produziert, weil sie die sofort immer nachkleben.
Miki Hermers Sohn geht auf eine Kreuzberger Grundschule. Es sei nicht einfach gewesen, ihn am 9. Oktober, am Montag nach dem Pogrom, zur Schule gehen zu lassen.
Mein Sohn ist noch jung, er ist 9. Selbst ich mit meinem Job bin nicht immer in der Lage, auf alles entsprechend und korrekt zu reagieren. Und im richtigen Moment die richtigen Argumente parat zu haben, die mich schützen können. Wie soll das ein Neunjähriger haben? Und es ist natürlich auch eine große Frage, wie viel erzähle ich meinem Kind eigentlich von dem, was am 7. Oktober passiert ist, ohne ihn zu überfordern, aber ihn dennoch irgendwie zu sensibilisieren, dass vielleicht Konfrontationen und Gespräche und Diskussionen aufkommen könnten.
Etwas, was ihr im gesamten schulischen Kontext auffällt, der Zwang zur Positionierung. Eine Erwartung, die auch an die Lehrkräfte gerichtet werde.
Die Kinder kamen am 9. Oktober in die Schule. Also auch gerade die Kinder, die persönliche Bezüge in die arabische Region haben, kamen in die Schule und haben von den Lehrkräften eine Positionierung erwartet. Und alle Menschen, die weiß gelesen werden, denen wird seitens der arabischen Community unter den Jugendlichen, von denen ich gehört habe, unterstellt, dass sie sich ohnehin mit Israel solidarisieren. Auf der anderen Seite haben wir diese Groteske, dass Jüdinnen und Juden das überhaupt nicht so empfinden.
Es kann nicht sein, dass wir uns als jüdische SchülerInnen nur sicher fühlen können in jüdischen Einrichtungen. Ich sehe das nicht ein, einfach eine Schule zu wechseln, nur damit ich dort mich nicht mehr fürchten muss vor irgendwelchen Angriffen oder Anfeindungen oder sonstiges. Man kann uns nicht einfach so ausschließen. Es kann nicht sein, dass wir nur unter uns sicher sind. Ich bleibe auf jeden Fall präsent in der Gesellschaft, weil ich mich so nicht unterkriegen lassen möchte. Ja.
Berlin-Neukölln, am Campus Rütli. Eine Gemeinschaftsschule mit hohem Migrationsanteil. Viele Schüler haben familiäre palästinensische Wurzeln. Mehmet Can ist Lehrer für Geschichte und Politik in der Sekundarstufe 2. Schon am Wochenende des 7.-8. Oktober sah er, was seine Schüler in den sozialen Medien posteten. Weil er ahnte, was ihn am Montag erwarten würde, telefonierte er noch am Sonntag mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
Unmittelbar nach dem 7. Oktober war es, wie gesagt, von einer unglaublichen Emotionalität geprägt, wo wir einen Umgang mit der Emotionalität finden mussten und wo erstmal die sachliche Auseinandersetzung in diesem Moment zweitrangig war. Das ist etwas, was wir jetzt wieder machen können. In dem Moment ging es darum, mit diesen Emotionen einen Umgang zu finden und sich nicht in das Klein-Klein dieses doch sehr komplizierten Konfliktes zu verlieren.
Die Jugendlichen verbinden ihr Muslimsein mit dem Pro-Palästina-Sein. Der Konflikt sei zum kulturellen Code geworden, sagt Mehmet Can, selbst Kind sogenannter Gastarbeiter aus der Türkei. Die palästinensische Flagge, Sticker mit Palästina-Symbolen, das besagte Tuch. Das alles sind Symbole, die Zugehörigkeit und Identität ausdrücken. Dass es einen Unterschied macht, ob diese Symbole vor oder nach dem 7. Oktober gezeigt werden, versucht er seinen Schülern zu erklären. An der Grundschule auf dem Campus gibt es auch einige jüdische Schüler, auch aus israelischen Familien.
Ich glaube, da ist Feingefühl sehr wichtig, auch wichtig zu berücksichtigen, dass es schwierig ist, ja, gerade identitäre Bezüge von Jugendlichen, die sich ja viel über Kleidung auch ausmachen, das zu verbieten. Da weiß ich nicht, ob wir eine ruhigere Situation bekommen.
Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen versucht Mehmet Can, eine Vertrauensebene zu den Jugendlichen aufzubauen, damit sie ihn überhaupt ernst nehmen. Gerne zeigt er ihnen ein Video des arabisch-israelischen Knesset-Abgeordneten Ayman Odeh, der klar die Hamas verurteilt. Allein diese Position ist für viele Jugendliche neu. Mit dieser Irritation könne er gut arbeiten. 2018 wurde am Campus Rütli ein Wahlpflichtfach eingeführt, das einmalig in Deutschland ist. Ein Israel-Palästina-Kurs als ganz normales Unterrichtsfach. Manche seiner Schüler nennen es auch den Palästin-Kurs. Schüler der 9. Klasse können ihn belegen. Er geht über 2 Jahre.
In diesen 2 Jahren arbeiten die Jugendlichen zu verschiedenen Themen, die relevant sind oder wo notwendig ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, um differenzierter auf den Konflikt, auf die Gesellschaften vor Ort dann auch entsprechend zu blicken. Die Auswirkungen des Konfliktes sind ja nicht nur auf Berlin, aber vor allen Dingen auch auf Berlin und vor allen Dingen auch auf Neukölln, dem Stadtteil, in dem meine Schule liegt, ja doch sehr augenscheinlich.
In den letzten Wochen haben sie sich intensiv mit Fake News zum Pogrom der Hamas und zum Gaza-Krieg auseinandergesetzt. Reibungsfrei verlaufe das nicht immer. Soziale Medien sind Brandbeschleuniger für anti-israelische und antisemitische Narrative. Vor der Rütli-Schule wurden auch schon einschlägige Flugblätter verteilt. Manchmal, sagt Jan, müsse man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, den Wert des menschlichen Lebens.
Wir haben es nicht mit fanatischen Antisemiten zu tun, wir haben es mit Jugendlichen zu tun, die zum Teil einseitige Bezüge, einseitige Wahrnehmungen auf Israel haben, einseitig negative Wahrnehmungen, zum Teil sind die antisemitisch aufgeladen, aber wir haben es nicht mit geschlossenen Weltbildern zu tun, wo kein Durchdringen ist. Der Massenmord in der Form wird nicht abgefeiert, zumindest nicht uns gegenüber.
Es sei schon viel gewonnen, Empathie für das Leid beider Seiten aufzubringen. Die Diskussionen in der Sekundarstufe 2 seien weniger emotional als in den unteren Klassen. Immer wieder fällt mit Blick auf das Pogrom der Hamas bei manchen Schülern das Wort Befreiungstat.
Ich sage Ihnen, wie sehr mich das verstört, wie verstörend das augenscheinlich für jüdische Menschen sein muss. Und das ist schon durchaus nachvollziehbar, auch für Sie.
Jan organisiert in der Rütli-Schule auch Treffen mit israelischen Lehrerinnen und Lehrern. Vor dem 7. Oktober war eine Gruppe arabischer Israelis da, die für die Jugendlichen neue Perspektiven auf Israel eröffneten.
Gott sei Dank, tatsächlich finden die Jugendlichen immer einen Weg, wenn sie sich wirklich als Jugendliche, als Menschen gegenüberstehen. Sie finden eine Ebene, die ja all diese große Politik dann so ein bisschen in den Hintergrund treten lässt, und sie schaffen Verbindungen, sodass es bisher, Gott sei Dank, tatsächlich zu keinem Problem bei einem dieser Begegnungen kommen ist. Der Konflikt wird angesprochen. Ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass das nicht der Fall ist. Aber man findet einen Weg, ja, diese verschiedenen Perspektiven zu hören und dann trotzdem Zeit zu finden und das zu machen, was die Jugendlichen machen. Sie tanzen gemeinsam, sie flirten gemeinsam. Ja, dass das etwas ist, was mich persönlich wirklich überrascht und wo meine Sorge, ich will nicht sagen, dass sie unberechtigt ist. Ja, ich bin ja auch nicht naiv, aber ich glaube, kann unseren Jugendlichen mehr zutrauen, als ich es vielleicht mache.
Das Sprechen über Israel werde durch viele kleine Schritte einfacher, sagt Jan. Dazu trägt vor allem die Reise nach Israel bei, am Ende des Kurses. Die Nachfrage ist groß. Sie wird ein ganzes Schuljahr lang vorbereitet. Das letzte Mal war Jan mit seinen Schülern für 10 Tage im Großraum Jerusalem. Nicht alle konnten mitfahren. Die Passformalitäten sind eine Herausforderung. Aber die israelische Botschaft in Berlin hilft. Ein kritischer Punkt sei schon die Benennung des Reiseziels. Israel? Palästina? Man habe einen Kompromiss gefunden und sich auf Jerusalem-Reise geeinigt. Ein Schüler tat sich schwer damit, der jüdischen Gastfamilie ein Geschenk mitzubringen. Sie haben meine Großeltern vertrieben, sagte er.
Diese Jugendlichen haben mit Sicherheit deine Großeltern nicht vertrieben. Und da, das war 1,5 Wochen vor der Reise, okay, es ist eine große Herausforderung. Und vielleicht ist diese Reise in dem Moment auch wirklich zu groß für ihn. Das kann ja auch ein Ergebnis in der Form sein. Und wir haben diese Gespräche geführt und wir haben natürlich gesagt, dass wir auch diesen jüdischen Jugendlichen, die wir treffen werden, Geschenke in der Form mitbringen werden, dass diese Jugendlichen niemandem etwas getan haben. Er hat sich dann darauf eingelassen, mit seiner Gruppe zusammen dann auch etwas mitzubringen. Was ich sagen kann, ist, dass diese Reise auch für ihn, glaube ich, ein Fortschritt war. In der Begegnung auch mit den Jugendlichen vor Ort hat er, glaube ich, ein anderes Bild kennengelernt als seine Befürchtung, als die, die meine Großeltern vertrieben haben.
Ein Ergebnis dieses aufwendigen Projekts ist ein Comic, den Mehmet Jan gemeinsam mit dem israelischen Karikaturisten Uriel Kashi herausgegeben hat. Mehr als 2 Seiten. Eine Reise von Neukölln nach Israel und die palästinensischen Gebiete, heißt der Comic. Anfangs war er nur für die eigenen Leute bestimmt, als Erinnerung an die prägenden Momente ihrer Reise. Doch inzwischen hat er eine Auflage von gut 10.000 Exemplaren. Seit dem 7. Oktober ist der Comic begehrter denn je. Wird von Schulen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz angefordert.
Ich habe die Hoffnung, dass wir es schaffen, durch diese einzelnen Angebote, und von denen gibt es sehr viele, dass das alles in das Schulklima irgendwie, in das so wie unsere Jugendlichen unsere Schule und die Ausrichtung unserer Schule wahrnehmen, dass das schon entsprechend ankommt.
Auf Nogas Schreibtisch in ihrem kleinen, schlichten Zimmer stapeln sich Bücher zur Geschichte des Nahostkonflikts. Nach dem Abitur möchte sie Praktika bei Abgeordneten verschiedener Parteien machen und würde dann gern Politik und Geschichte studieren.
Das ist eigentlich mein Plan, schon auch mehr in die Politik zu gehen, weil ich auch was verändern möchte.
Früher, sagt Noga, sei sie eher unpolitisch gewesen. Das habe sich durch den Politikunterricht an ihrer Schule entscheidend verändert. Nun begleite sie die Diskussion zu aktuellen Themen mit großem Interesse und sie engagiert sich. Zum Beispiel im Projekt Meet a Jew, bei der Jüdinnen und Juden in Schulklassen über ihr Jüdischsein erzählen.
Dort wird man ja auch immer so ein bisschen gezwungen, als jüdische Person, die dann eben in Klassen oder in Gruppen reinkommt, sich politisch zu äußern oder zu positionieren, zum Beispiel zum Staat Israel oder halt dann über den Nahostkonflikt zu sprechen. Und dann habe ich immer gedacht, ich weiß eigentlich gar nicht so viel darüber. Und dann entstand da eben auch das Interesse, so ein bisschen tiefer reinzugucken. Und jetzt schreibe ich tatsächlich meine Abschlussarbeit für die Schule darüber.
Die Familie von Nogas Vater stammt aus dem Jemen. Die jüdisch-jemenitische Tradition wird in Nogas Familie weiterhin gepflegt, auch kulinarisch. Auf dem Herd köchelt heute ein Eintopf mit Hühnchen, nach jemenitischer Art.
Eigentlich sind wir so eine kleine Gemeinschaft, dass wir noch mal einige andere Traditionen haben. Wir sprechen zum Beispiel Gebete ein bisschen anders. Wir haben anderes Essen, also wir haben ganz andere Gewürze, weil halt da auch viel mehr auch aus dem Jemen wirklich mitgebracht wurde. Und auch die Aussprache ist ein bisschen anders von dem Hebräischen. Ich kann es tatsächlich leider nicht so gut wie mein Vater. Der spricht es fast schon sehr arabisch aus. Also es klingt sehr arabisch, wenn er Hebräisch spricht. Und ja, wir haben einfach ein bisschen andere Traditionen. Und ich würde sagen, wir leben schon eher jemenitisch, auch wenn man den Unterschied vielleicht gar nicht so, also man würde das jetzt vielleicht gar nicht so bemerken im normalen Alltag.
Es ist Schabbat-Ausgang. Nogas Familie sitzt um den Küchentisch. Ein Gebet wird gesungen, während die geflochtene Kerze abbrennt. Inzwischen war auch Nogas Freundin Mirjam wieder hier. Sie haben zusammen gelernt und sich auf eine Präsentation zum Nahostkonflikt vorbereitet, die sie gemeinsam in der Klasse gehalten haben. Es brauchte seine Zeit, bis sie sich dafür wiederfinden konnten.
Diese Geschichte erzählte euch Carsten Dippel, Regie führte Oliver Martin und Redaktion hatte Gabriela Hermer. Die Doku, neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek. Wir freuen uns sehr, wenn euch unsere Folgen gefallen und ihr sie weiterempfehlt. Danke.